Der Text zur heutigen Predigt ist die Geschichte von Thomas dem Zweifler oder wie es hier überschrieben ist, Jesus und Thomas vom Unglauben zur Anbetung. Das steht im Johannesevangelium Kapitel 20 von Vers 24 an. Zum besseren Verständnis und zur besseren Einfügung dieser Begebenheit lese ich zwei Verse von dem vorangehenden Abschnitt mit dazu. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Thomas, auch Didymus genannt, einer der Zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte: Erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu: Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite. Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte: Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben.
Heute etwas Schwierigkeiten gehabt, also Mischa wird jetzt mich noch ein bisschen einstellen, ich will jetzt noch ein bisschen plaudern, ich kann euch auch erzählen, wie das gelaufen ist. Wir fahren heute hier zum Volkshaus, bekommen einen Anruf und dann heißt es, unser VW-Bus läuft nicht mehr, ist stehen geblieben und sie sind da von diesem Pfadihaus an den Fetzerplatz gefahren. Also die erste Aktion heute Morgen war, ich musste die Leute vom VW-Bus retten, schnell ein Pannendreieck aufstellen und dann haben wir jetzt den Bus da stehen lassen, den müssen wir dann später abschleppen. Dann kommen wir hier hin, dann heißt es plötzlich, mit den Steckern funktioniert was nicht, dann sind wir rotiert. Und jetzt können wir leider diesen Film nicht zeigen. Und jetzt musste er noch von einem Laptop alles auf den anderen, deshalb hat es auch mit den Liedern ein bisschen eine Verwirrung gegeben. Und jetzt haben wir noch Besuch. Und das alles, wenn man Besuch hat, das wisst ihr ja, wie wunderbar dass das ist, wenn man Besuch bekommt und alles läuft schief. Der Höhepunkt wäre jetzt natürlich noch, wenn ich das Manuskript, noch das falsche Manuskript mitgenommen hätte. Aber ich habe das Richtige dabei. Das hat wenigstens geklappt. Es freut mich auch, dass wir Gäste haben aus Indien. Der, sie schüpft ihn schon, Ardi, welcome in Switzerland. Er ist das erste Mal in der Schweiz und das war ein ganz schwieriges Unterfangen, dass er überhaupt in die Schweiz kommt und wir freuen uns, dass du da bist. Er wird in nächster Zeit, wird er dann die Karin heiraten. Und neben der Karin haben wir noch den Bruder von Karin und seine Freundin aus Schweden. Sie versteht ein bisschen Deutsch. Also vielleicht hört ihr jetzt hinten ein bisschen Englisch und ein bisschen Schwedisch. Lasst euch nicht irritieren, das wird dann einfach für sie übersetzt. Jetzt Margrit ist schon wieder weg. Ah, da. Geht's? Ja, gut. Okay, gut. Alles okay. Aber das ist ja alles nicht so schlimm. Weil wir haben, egal was uns geschieht im Leben, eine große, wunderbare Hoffnung und eine riesige Freude. Nämlich unser Herr ist auferstanden. Jesus lebt. Wir vertrauen einem Gott, der nicht irgendwie in Stein gemeißelt ist, vor dem wir uns niederwerfen, sondern unser Gott lebt. Das ist die beste Botschaft, die die Welt je gehört hat und je hören wird. Jesus blieb nicht im Grab, er ist auferstanden. Und damit besiegte Jesus den größten Feind des Menschen, nämlich den Tod. Aber so fragen heute viele Leute, ist denn das leere Grab so wichtig? Handelt es sich hier nicht um ein Detail? Wir unterscheiden ja immer so zwischen Hauptsachen im Glauben und Nebensachen im Glauben. Ist das jetzt nicht eine Nebensache, ob ich glaube, dass Jesus auferstanden ist oder nicht? Hauptsache ist doch, wir glauben an Jesus. Da möchte ich mal fragen, wenn Jesus nicht aus dem Grab gekommen ist, an welchen Jesus glaubst du denn? Nicht an den Auferstandenen. Man kann nämlich tatsächlich verschiedener Meinung sein in dieser Frage, aber nur eine Meinung ist richtig. Nur eine Meinung ist richtig. Jesus ist auferstanden und zwar leiblich auferstanden. Mit der Auferstehung von Jesus steht und fällt die Bedeutung des christlichen Glaubens. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, wäre der Glaube absolut bedeutungslos. Eine unbedeutende religiöse Freizeitbeschäftigung. Paulus äußert sich über die Tragweite der Auferstehung, wir haben das schon gehört, gegenüber den Korinthern so, wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion, ein Traum, eine fixe Idee, eine Luftblase. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Keine Hoffnung, überhaupt nichts. Wäre Jesus also nicht auferstanden, hätte unser Glaube absolut keine Bedeutung. Am Ende unseres Lebens würden wir als betrogene Leute dastehen. Es gäbe für uns keine Vergebung der Sünden, keine Auferstehung der Toten, keinen Himmel, keine Herrlichkeit, keine Wohnung, die uns Jesus bereit gemacht hat. Es gäbe nichts, nichts außer der Verlorenheit. Paulus meinte sogar, wenn die Toten nicht auferstehen, können wir es gleich mit denen halten, die sagen, kommt, wir essen und trinken, morgen sind wir tot. Leben wir doch so. Alles Leben im Glauben wäre sinnlos, wäre Jesus nicht auferstanden. Aber wir wissen, jedenfalls die meisten von uns, dass Jesus tatsächlich leiblich auferstanden ist. Und deshalb können wir uns freuen. Ostern ist das Fest der großen Freude, Jesus ist auferstanden. Und nur so schnell nebenbei gesagt, wisst ihr, warum wir das glauben können, dass Jesus leiblich auferstanden ist? Warum können wir das glauben? Warum ist das in uns so fest verankert? Warum? Schwierige Frage. Genau. Weil der Heilige Geist in uns lebt und er gibt uns Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Und der Heilige Geist in uns schafft in uns diese Gewissheit, dass Jesus auferstanden ist. Das erreichen wir nicht durch Glaubenspraktiken. Das ist ein Geschenk Gottes, das er in uns hineingelegt hat, weil der Heilige Geist in uns wohnt. Also wir können uns freuen. Und natürlich können wir verstehen, wenn Menschen mit diesem Gedanken Mühe haben. Schließlich erlebte noch niemand eine Auferstehung. Oder hat schon jemand das gesehen? Ich meine, nicht jemand, der wiederbelebt wurde auf der Intensivstation. Hat jemand eine Auferstehung erlebt? Nein. Selbst die Jünger hatten große Schwierigkeiten zu glauben, dass Jesus das Grab verlassen hatte und auferstanden war. Große Zweifel beherrschten sie, obwohl die Jünger ja viel Grund dazu gehabt hätten, das zu glauben. Einerseits hat es ihnen Jesus gesagt, er werde wieder auferstehen. Und warum war es noch für sie eigentlich noch neu, dass sie das hätten glauben können? Lazarus? Genau. Der Rudi weiß gerade beide. Natürlich, sie haben das erlebt. Sie hatten schon einmal eine Totenerweckung erlebt. Also hätten sie ja annehmen können, dass wenn Jesus Tote erwecken kann, er auch selber auferstehen könnte. Ihre Zweifel waren trotzdem sehr groß. Und das wollen wir heute am Beispiel des Thomas etwas genauer betrachten. Thomas war kein gleichgültiger und leichtfertiger Jünger, wie man das vielleicht denken kann. Ich habe ein bisschen Mühe damit, dass wir immer vom ungläubigen Thomas sprechen. Und warum ich damit Mühe habe, werden wir dann noch sehen im Laufe von heute Morgen. Mit ganzer Hingabe folgte und diente er seinem Meister. Er war sogar bereit, für und mit Jesus sein Leben zu riskieren. Denn als sich Jesus in seinen Augen in eine gefährliche Situation begeben wollte, sagte Thomas zu seinen anderen Jüngerkollegen, ja, lasst uns mitgehen, um mit ihm zu sterben. Also das ist kein gleichgültiger Jünger. Wenn der mitgeht und sagt, komm, wir gehen, auch wenn wir sterben, gehen wir mit Jesus. Durch dick und dünn. Doch nach der Hinrichtung ihres Meisters überfiel die Jünger eine unsägliche Trauer und Verwirrtheit. Wie eine verscheuchte Herde waren sie irgendwo und irrten umher. Und sie mussten damit rechnen, dass sie von Juden verfolgt, gepeinigt und eventuell sogar wie ihr Herr getötet werden. Deshalb verschlossen sie die Türen und versammelten sich. Wie wir gehört haben, es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Trotz verschlossener Türen begegnete Jesus ihnen am Sonntag nach seiner Kreuzigung in diesem Raum. Thomas war nicht dabei. Irgendetwas muss ihn davon abgehalten haben. Vielleicht musste er noch für sich allein sein, um mit dieser Trauer fertig zu werden. Wir wissen das nicht. Als Thomas dann aber später die Jünger traf und sie begeistert von der Begegnung mit Jesus ihm erzählten, war das für ihn etwas schleierhaft. Man muss vorstellen, mit welchem Enthusiasmus die Jünger das erzählten. Stellt euch vor, jemand, den ihr liebt, stirbt. Ihr geht an die Beerdigung, an die Abdankung und 3 Tage später besucht er euch. Also, die Jünger, die müssen so voll Begeisterung von dem Thomas erzählt haben, dass man eigentlich sagen müsste, hey Thomas, wenn die so begeistert sind, dann musst du doch das glauben. Nein, Thomas glaubte das nicht. Sie erzählten, dass sie ihm die Wundmale gesehen haben, in die Seite ihnen gezeigt hat, aber Thomas konnte das einfach nicht glauben. Das ist nicht möglich, dachte er. Und trotzig antwortete er, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen, ich muss meinen Finger auf die durchbohrten stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich das nicht. Punkt. Er war nicht bereit, etwas zu glauben, das nicht in seine Vorstellungswelt passte. Er wollte nicht aufgrund einer Einbildung leben. War Jesus tatsächlich auferstanden, dann wollte er sicher sein. Jesus nur zu sehen genügt ihm nicht. Es könnte ja eine Erscheinung sein, ein Geist. Er könnte ja aus lauter Trauer eine Fata Morgana von Jesus haben. Nein, er musste ihn antasten. Das war seine Überzeugung. Vorher glaube ich das nicht. Und wie gut können wir den Thomas verstehen? Die meisten von uns hätten vermutlich nicht anders reagiert. Und verhalten wir uns heute nicht oft auch so wie Thomas, dass wir lieber sehen als vertrauen? Glauben heißt ja Vertrauen, der Glauben. Wollen wir nicht manchmal, dass uns Gott noch speziell einen Beweis dafür gibt, dass er uns liebt? Sind wir nicht in der Versuchung, sogar Gott zu erpressen und zu sagen, Gott, wenn du mich liebst, dann gibst du mir das oder jenes? Und wenn du mir das nicht gibst, bin ich nicht sicher, ob du mich wirklich liebst. Das könnt ihr alles vergessen. Das ist alles Unglaube. Denn dass Jesus uns liebt, das zeigt er uns nicht in dem, dass er mir eine Frau schenkt oder dass er mir meine Arbeitsstelle schenkt, sondern das hat er gezeigt, indem er am Kreuz für mich gestorben ist. Und mehr Liebe gibt es nicht. Damit sage ich nicht, dass Gott uns nicht führt und hilft und etwas schenkt, aber mehr Liebe gibt es nicht. Und wenn ich mehr Liebesbeweise von Gott will, dann wird er mich immer ans Kreuz verweisen und sagen, guck, größere Liebe kann ich dir nicht geben, als die, die ich dir schon gegeben habe, indem ich für dich am Kreuz gestorben bin. Sind wir nicht manchmal so trotzige Leute, die von Gott etwas abzwingen wollen, dass er uns beweisen muss, statt dass wir ihm vertrauen? Wir geben uns mit dem Glauben nicht einfach zufrieden, wir wollen anfassen. Es stört uns und es stört auch mich, das kann ich ganz offen sagen. Wir leben ja noch in der Zeit des Glaubens, noch nicht in der Zeit des Schauens. Natürlich würde ich auch lieber schauen. Und wenn es möglich wäre und jemand kommen würde und sagen, ich habe Jesus gesehen, ich würde sofort aufhören mit Predigen, ich würde sofort dorthin rennen, kann ich euch garantieren. Ich würde einfach sagen, kommt mit, das ist wichtiger. Aber da ich weiß, dass Jesus ja nicht so kommt, werde ich jetzt nicht wegrennen. Aber eigentlich möchten wir doch das. Wir möchten Jesus sehen. Wir lieben ihn. Aber wer schauen und anfassen möchte, wer nicht auf das vertrauen kann, was Gott uns auch in der Bibel offenbart, kann sich auf ganz gefährliche Wege begeben und wird auch anfällig für Irrlehren. Denn an verschiedenen Ecken wird einem doch gesagt, dass man Jesus sehen könnte und pipapo. Aber da komme ich dann noch dazu. Jesus hatte ein gewisses Verständnis für die Not des Thomas. Doch Thomas musste noch eine Woche warten, bis ihm Jesus zur Gewissheit verhalf. Eine Woche später, am Sonntagabend, trafen die Jünger wieder sich zusammen in einem Raum. Selbstverständlich war diesmal die Türe auch wieder ganz verschlossen. Und diesmal beteiligte sich Thomas an diesem Treffen. Die Jünger schlossen ihn nicht aus, weil er ihnen nicht glaubte. Hätte ja sein können, dass sie sagen, komm, du bist der ungläubige Thomas. Wenn du uns nicht glaubst, wollen wir mit dir keine Gemeinschaft mehr haben. Sie kannten ja sich selbst gut genug. Denn jeder von ihnen glaubte zuerst nicht an die Auferstehung. Erst als sie Jesus selbst gesehen hatten und er ihnen seine Wundmale zeigte, glaubten sie. Als die Frauen den Aposteln berichteten, das Grab sei leer und Jesus auferstanden, glaubten sie nicht. Die Apostel hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Und als dann noch Maria von Magdala ihnen erzählte, Jesus sei ihr erschienen, glaubten sie nicht. Maria von Magdala berichtete den Jüngern, dass Jesus lebe und dass sie ihn gesehen habe. Doch sie glaubten ihr nicht. Die Jünger glaubten erst, als sie Jesus selbst gesehen und seine Wundmale gesehen hatten. Also es waren alles ungläubige Jünger, nicht nur der Thomas. Das ist nicht fair gegenüber dem Thomas, ihn immer nur so hinzustellen, wie wenn er der einzige Ungläubige dieser Schar gewesen war. Keiner konnte sich eines vorbildlichen Glaubens rühmen. Deshalb hatten sie vermutlich auch großes Verständnis für Thomas. Und plötzlich betrat Jesus durch die verschlossenen Türen den Raum. Plötzlich stand er da. Nach der Auferstehung konnte Jesus, wie wir auch gehört haben, durch Mauern gehen. Der Stein am Grab hätte er nicht wegrollen müssen. Er hätte einfach gehen können. Es hinderte ihn nichts mehr. Mit dem Auferstehungsleib konnte Jesus sozusagen zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt hin und her switchen. So wie man das in gewissen Filmen so schön aufzeigt, plötzlich, zack, erscheint man. Und Jesus konnte das. Er konnte wieder in die unsichtbare Welt hinübergehen und wieder zurückkommen. Und die unsichtbare Welt ist ja nicht oben, sondern die unsichtbare Welt, von der sind wir umgeben. Und da konnte Jesus einfach rübergehen in die unsichtbare Welt und wieder zurückkommen. Und deshalb waren Türen und Mauern für ihn gar kein Problem. Das Erste, was er zu seinen Jüngern sagte, war: Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Wie wohltuend, wenn der Herr aller Herren zu den verängstigten Jüngern kommt und ihnen zuerst einmal Friede zuspricht. Frieden. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Jesus hätte sie tadeln können. Hätte zuerst sagen können, so, jetzt bin ich da. Hä? Keiner hat's geglaubt von euch. Er hätte sie belehren können. Er hätte ihnen Vorwürfe machen können. Ich habe es euch schon dreimal gesagt, mehrmals. Ich werde auferstehen. Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Wie nötig hatten sie diesen Zuspruch? Die verängstigte, kleine, hilflose Gruppe von Menschen, die von verschiedenen Seiten sich bedroht wusste. Jesus begegnete ihnen mit seiner Erscheinung, kam dann auch der Friede zu ihnen. Jesus will uns immer Friede bringen. So können wir diesen Zuspruch an diese Jünger auch für uns ganz persönlich nehmen. Friede sei mit euch, Friede sei mit dir. Jesus will Friede in dein Leben bringen. Jesus will mit immer Frieden in dein Leben hineinbringen. Und wenn du Jesus begegnest, begegnest du dem Frieden. Und zwar nicht dem, der die Welt versucht zu erarbeiten, sondern der Friede, der nur von Gott kommen kann. Gott hat immer Gedanken des Friedens über denen, die ihn lieben. Und so sagt er auch zu seinem Volk, und das, denke ich, gilt auch für uns: Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe, das Ende, des ihr wartet. Das steht wohl im Alten Testament, aber ich denke, das gilt auch für die Kinder Gottes, für die Gemeinde Jesu. Also, Jesus wandte sich dann direkt an Thomas, denn er wusste ja, was Thomas zutiefst bewegte, wie die Zweifel an ihm nagten. Und Jesus forderte ihn auf und sagte: Leg deinen Finger auf die Seite hier und zieh dir meine Hände an. Reiche deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Jesus wusste, was Thomas wünschte, was ihn im Innersten umtrieb. Doch die Beschreibung dieser Situation erweckte mir ein bisschen den Eindruck, wie Thomas seine Hände gar nicht mehr ausstreckte. Nur schon, dass Jesus ihm gerade so begegnet und gerade das ihn zu dem auffordert, was er wünschte, kann ich mir vorstellen, dass das für ihn so überwältigend war, dass alle Zweifel, alles komplett weg war. Der konnte nur noch anbetend ausrufen: Mein Herr und mein Gott. Eine der bewegendsten Aussagen in der Heiligen Schrift. Mein Herr und mein Gott. Jetzt waren die Zweifel weg. Nun wusste Thomas: Jesus ist mein Herr. Er ist Gott. Er ist mein Gott. Endlich wusste er das. In diesem Augenblick war für Thomas alles klar. Jeder Zweifel, jedes Fragen, wer Jesus denn wirklich sei, das hat die Jünger ja zutiefst immer wieder bewegt. Wer ist denn Jesus? War plötzlich völlig klar. Alle Zweifel vorbei. Er konnte nur noch anbetend bekennen: mein Herr und mein Gott. Ja, nun fordert Jesus Thomas auf, nicht mehr ungläubig zu sein, sondern gläubig. Das bedeutet doch nichts anderes, als dass rechter Glaube nur dann wirklicher Glaube sein kann, wenn ich glaube, dass Jesus auferstanden ist. Nur dann. Erst dann habe ich erkannt, wer Jesus wirklich ist, wenn ich glaube, dass er auferstanden ist. Erst dann glaube ich an den wahren, lebendigen Gott. Der Glaube an einen Jesus, der tot ist, ist kein rechter Glaube, auf jeden Fall kein rettender Glaube. Wir haben ja gehört, Paulus sagt, es hat keine Zukunft. Nur wer an den auferstandenen Jesus glaubt, glaubt im richtigen Sinn. Was schrieb denn Paulus nach Rom? Als er sagt, wie man zum Glauben kommt, wie kommt man zum Glauben? Was schrieb Paulus? Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Wenn du von Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Und es ist interessant, und ich muss sagen, es ist geradezu typisch, dass diese außerordentlich wichtige Tatsache unseres Glaubens sehr oft geleugnet wird. Da gibt es Meinungen, die sagen, es sei nicht so wichtig, ob Jesus tatsächlich auferstanden sei oder nicht. Wichtig sei doch einfach das Gedankengut. Die Weisheit in Jesu, was er gelebt hat, das Vorbild, das zählt, das muss weiterleben. Es gibt Theologen und leider nicht allzu wenige, die vertreten, dass die Auferstehung eine Idee der Jünger gewesen sei. Denn irgendwie mussten sie mit der Trauer fertig werden, dass ihr Herr jetzt weg war. Und jetzt kamen sie auf die Idee, wir schreiben jetzt auf und erzählen für die Nachwelt, Jesus sei auferstanden, das ist dann ein Trost. Das tönt vielleicht für die einigen witzig. Entweder ist es witzig oder es ist einfach eine Schande, dass solche Meinungen in unserem christlichen Land geachtet werden und dass die Überzeugung, dass Jesus leiblich auferstanden ist, belächelt wird. Das ist eine Schande für ein christliches Land. Wer so denkt, dass Jesus nicht wirklich auferstanden ist, dass die Gemeinde das erfunden hat, um sich zu trösten, der glaubt nicht. Wenigstens nicht an Jesus. Wenigstens nicht an den Auferstandenen. Jesus ist wirklich auferstanden. Das beweisen doch gerade die Berichte über die Jünger. Wir können eigentlich dem Thomas und den anderen Jüngern sehr dankbar sein, dass sie das nicht sofort glaubten. Sonst könnte man tatsächlich auf die Idee kommen, sie hätten das selber erfunden. Aber die glaubten das ja gar nicht. Die wären gar nicht auf die Idee gekommen, so etwas zu erfinden. Jedenfalls der Thomas ist der Beweis dafür, dass er das erst glauben wollte, wenn er das selber gesehen hat und mit eigenen Händen Jesus berührt hatte. Und Thomas hätte auch keinem Leichenraub zugestimmt. Aber interessant ist, dass die Jesus ans Kreuz schlugen, dann zu Pilatus gingen und sagten ihm, befiehl bitte, dass das Grab bis zum dritten Tag bewacht wird, sonst könnten seine Jünger kommen und den Leichnam stehlen und dann dem Volk gegenüber behaupten, er sei von den Toten auferstanden. Dieser zweite Betrug wäre noch schlimmer als der erste. Das finde ich den Hammer. Die Pharisäer und Schriftgelehrten glaubten mehr an die Auferstehung als die Jünger. Deshalb sind sie zu Pilatus gegangen und sie wussten, wenn dieser Jesus aufersteht, dann haben wir nämlich Pech gehabt, dann war es der Messias. Sonst hätten sie das Grab gar nicht bewachen lassen müssen. Das war das bestbewachte Grab in jener Zeit. Und die glaubten mehr als die Jünger. Jesus ist wirklich auferstanden. Er hatte sein Grab verlassen und er sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Und vielleicht ist es gut, wenn du dir das wieder einmal deutlich sagen lässt. Und vielleicht auch ganz persönlich wieder mal Jesus sagst in einem Gebet: Jesus, ich danke dir, dass ich die Gewissheit in mir habe, dass du auferstanden bist und dass du lebst. Dass ich einen lebendigen Gott, dass ich an einen lebendigen Gott glaube. Jesus lehrte die Jünger und natürlich auch uns, wie die Gemeinde sich in der Zukunft entwickeln wird. Er sagt: Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du dem Thomas. Jesus wies Thomas damit zurecht, er zeigte ihm auf, dass sein Verhalten in keiner Art und Weise vorbildlich war. Im Markus-Evangelium lesen wir sogar: Jesus erschien den 11, während sie beim Tisch waren, erhielt ihnen ihren Unglauben und ihre Uneinsichtigkeit vor und wies sie zurecht, weil sie denen nicht hatten glauben wollen, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Also Jesus hat dann schon noch ein ernstes Wörtchen mit seinen Jüngern gesprochen, weil sie sind die Hoffnung für die Gemeinde gewesen. Sie sind die, die diese Nachricht verbreiten. Sie sind die Vorbilder des Glaubens und haben hier kolossal versagt. Sie waren schlechte Vorbilder des Glaubens. Und in Zukunft wird Jesus nicht mehr als Auferstandener erscheinen. Und deshalb sagte er ihnen: Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Denn so wird sich Gemeinde Jesu entwickeln. In Zukunft werden die Nachfolger von Jesus, ohne ihn gesehen zu haben, an ihn glauben. So wird die Gemeinde von Jesus wachsen. Und folgerichtig schrieb Petrus, ganz wichtige Aussage des Petrus: Jesus liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Auf ihn setzt ihr euer Vertrauen, obwohl ihr ihn jetzt noch nicht sehen könnt. Und darum jubelt ihr mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Was hier ich sehr interessant finde, ist, dass Petrus nicht eine einzige Ausnahme macht. Er sagt nicht, die einen haben Jesus gesehen, die anderen haben ihn nicht gesehen. Sondern er sagt: Jesus liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Und auf ihn setzt ihr euer Vertrauen, obwohl ihr ihn jetzt nicht sehen könnt. Ich kann euch garantieren, ich glaube keinem einzigen Menschen, der mir sagt, er hätte Jesus gesehen, dass er Jesus gesehen hat. Die Schrift lässt hier keinen Zweifel offen. Es ist eindeutig, es gibt keine privilegierten Christen, die Jesus sehen dürfen, die besonders Eingeweihten und dann noch die weniger Eingeweihten, die ihn nicht gesehen haben. Das gibt es nicht. Denn ihr wisst, dass euer Vertrauen, euer Glaube euch die endgültige Rettung bringen wird. Die Apostel sind die Zeugen der Auferstehung. So galt es als ein wichtiges Kriterium für die Apostel, dass sie den Auferstandenen gesehen haben. Denn als sie einen Apostel wählen mussten für Judas, galten folgende Kriterien: Dieser muss einer der Männer sein, die zusammen mit uns Aposteln die ganze Zeit über dabei waren, als Jesus der Herr unter uns gelebt und gewirkt hat. Einer von denen, die das alles miterlebt haben, soll zusammen mit uns, was sein? Zeuge der Auferstehung. Die Apostel, diese 12 Apostel und so, das, es gibt zwei verschiedene Verständnisse von Aposteln, dieses eine Verständnis, die Apostel, die Apostellehre weitergaben, das waren die Leute, die Jesus als Auferstandenen gesehen hatten. die Jesus berührt hatten, als er auferstanden war. Die Apostel sind Zeugen der Auferstehung. Und für uns heißt das, dass wir das Vorrecht der Apostel nicht haben. Wir können nicht wie Thomas erwarten, dass Jesus uns erscheint, dass er jetzt nach Hause geht und denkt, das möchte ich auch mal erleben. Und ich sage jetzt auch einmal, ich glaube erst, wenn ich Jesus gesehen habe und seine Wunden gesehen habe, dann kannst du warten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Jesus wird nicht kommen. Denn glücklich können sich die schätzen, die glauben, ohne es gesehen zu haben. Wir können das also nicht wie den Thomas erwarten, dass Jesus uns erscheint und erst dann, wenn wir ihn berührt haben, glauben. Zu den Glücklichen zählen kann sich, wer an Jesus glaubt, ohne ihn gesehen zu haben. Wir vertrauen heute dem Zeugnis dieser Apostel, die nicht glauben wollten, dass Jesus auferstanden war. Ihr Zeugnis kann gerade deshalb überzeugen, weil sie erst dann glaubten, als sie Jesus gesehen und berührt hatten. Nun sind sie für uns die Zeugen und wir vertrauen ihrem Zeugnis. Das war den Aposteln sehr bewusst, wie wichtig das war. Und zum Beispiel, nur ein Beispiel, wo das deutlich wird, ist im 1. Johannesbrief, wie er anfängt. Da heißt es nämlich, von allem Anfang an war es da, wir, bezogen auf die Apostel, wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen, wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt, das Wort des Lebens. Jesus Christus. Und wenn die Apostel ihre ganze Autorität in die Waagschale warfen, dann nahmen sie Bezug darauf, dass sie Zeugen der Auferstehung waren und dass sie Jesus berührt haben, dass sie Augenzeugen sind des Wortes des Lebens. Die Auferstehung ist einer der wichtigsten Grundpfeiler unseres Glaubens. Wenn wir die Auferstehung Jesu in Frage stellen, dann stellen wir den gesamten Glauben in Frage. Das ist ein Pfeiler, der nicht eingerissen werden kann. Es gibt ja in einem Haus so verschiedene Stützmauern, die für die Statik wichtig sind. Und da kann man nicht einfach in einer Wohnung irgendwo was einreißen und sagen, dann machen wir einen Raum, sondern holt man den Statiker und der muss dann berechnen, ob das möglich ist oder ob das nicht eine tragbare Mauer ist. Und wenn man den Pfeiler der Auferstehung Jesu einreißt, dann reißt man die ganze Statik des Glaubens nieder. Genauso wie wenn man der Tod am Kreuz sagt, so wie das übrigens in der Zürcher Kirche offiziell gesagt wurde, dass das eigentlich gar nicht so wichtig sei und gar nicht so nötig sei, dass Jesus am Kreuz für unsere Schuld starb, bricht alles zusammen, das ganze Gebäude. Es gibt Pfeiler des Glaubens, wenn wir da nur einen einreißen. Wenn es auch 50 wären, ich sage nicht, es sind 50, aber wenn es auch 50 wären und wir einen davon einreißen, fällt alles zusammen. Du kannst nicht sagen, ich glaube eigentlich nicht so, dass Jesus leiblich auferstanden ist, alles andere glaube ich schon. Dann glaubst du nicht. Dann glaubst du nicht. Dann reißt du das ganze Gebäude in sich zusammen. Wäre Jesus nicht auferstanden, wären wir verloren. Und noch in unseren Sünden. Wir würden vor dem jüngsten Gericht nicht bestehen können. Aber nun können wir mit Paulus ausrufen, der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Das sollte Grund genug zur Freude sein. Jesus hat den Tod besiegt. Durch ihn sind wir zum Leben befreit. Und mit Petrus können wir voll Dankbarkeit sagen, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neu geboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Und jetzt, und was ist das für eine Hoffnung? Diese Hoffnung gründet sich darauf, auf was? dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Das muss man mal so richtig aufsaugen. Dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Ist er nicht auferstanden, hat unsere Hoffnung keinen Grund. Denn diese Hoffnung, die wir haben, gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Ich bete mit uns. Wir möchten dir von ganzem Herzen danken, Herr Jesus, dass du für unsere Schuld gestorben bist. Und dass wir wissen dürfen, dass du auferstanden bist, der lebendige Gott. Und du sitzt zu Rechten des Vaters. Ja, wir haben es heute auch im Gebet miteinander immer wieder gesagt. Der Herr ist auferstanden, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Das ist unser Bekenntnis. Und da freuen wir uns darüber, dass wir einen lebendigen Gott haben, dem wir folgen und dienen dürfen. Du bist uns vorangegangen, Herr Jesus. Du bereitest für uns die Wohnungen in der Herrlichkeit. Wir freuen uns auf diesen Tag, wo wir dich sehen werden. Auf den Tag, an dem du uns holst zu dir. Wo alles Leid auf dieser Welt vorbei sein wird. Wir danken dir, dass du auferstanden bist. Und wir danken dir, dass wir das glauben können. Das ist ein Geschenk von dir, dass du uns diese Gewissheit in uns hineingelegt hast. Und wer diese Gewissheit noch nicht hat, Herr, so schenke sie. Schenke Umkehr. Schenke Erneuerung des Lebens. Ja, damit neues Leben entsteht. Leben, das Zukunft und Hoffnung hat.